Welche Spiele spielen Sie gerne?
Oh, ganz viele. Wir spielen mich ganz regelmäßig. Von Taktikspielen über kurze Partyspiele, mit den Kindern ganz viel. Also einmal wöchentlich wird bei uns gezockt zu Hause.
Im Moment spiele ich tatsächlich weniger, aber ich habe früher sehr viel gespielt, so zu Oberstufen- und Studienzeiten. Tabletop-Spiele, Fantasy-Spiele, Pen-and-Paper-Rollenspiele und ja, Brettspiele aller Art.
Ich selber spiele gar keine Spiele mehr.
Welche Bedeutung hat das Spielen allgemein für Menschen?
Das ist sehr wichtig. Davon lernen die Leute.
Ich finde das sehr fantasieanregend und fantasiefördernd und sich da in andere Welten reinzudenken und reinzufühlen und natürlich der soziale Aspekt, ne? Also mit der Familie oder Freunden zusammenzusitzen und einen gemeinsamen Abend zu verbringen, als dass jeder irgendwie am Handy hockt oder vor der Glotze oder so.
Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, was auch Bindung schafft und auch viel Fantasie anregt.
Und womit sollte man Ihrer Meinung nach nicht spielen?
Mit Waffen. Nee, es muss halt immer irgendwie altersgerecht sein. Und da ist es auch eine Frage der Erziehungsberechtigten, darauf zu achten, dass die Kinder auch das spielen, was fürs Alter passend ist.
Oh, das ist eine schwere Frage. Mit Sachen, die einem nicht gut tun oder sich nicht wohlfühlt.
Mit den scheiß Videospielen. Lieber diese Gesellschaftsspiele, die haben wir früher auch in Massen gespielt. Die habe ich noch im Keller.
Radio 360 Grad.
Hallo und herzlich willkommen bei Radio 360 Grad. Unser heutiges Thema sind Gesellschaftsspiele von 1900 bis heute.
Dafür haben wir die gleichnamige Ausstellung im Ratinger Trinzenturm besucht.
Bei dieser Ausstellung wurden von der Organisatorin Bettina Dorfmann über 100 Spiele der letzten 124 Jahre ausgestellt. Zu dieser Ausstellung hat sie unserer Redaktion ein Interview gegeben.
Warum spielen Menschen gerne?
Menschen spielen gerne, weil das so eine Art Geselligkeit ist. Man kommt also zusammen und man trifft sich, man hat was zu erzählen. Und je nachdem, wenn man dann ein Spiel hat, dann sind ja alle so beteiligt. Und es ist bestimmt auch für jeden was dabei. Man lacht zusammen, man ist aufgeregt zusammen, man will den anderen besiegen. Das macht das Ganze spannend, das Beisammensein. Und man will ja irgendwie auch ein Ziel erreichen.
Welche Bedeutung und Funktion hat Spielen?
Die Funktion und Bedeutung der Spiele sehe ich so auch darin, dass die Leute eben, wenn sie beieinander sitzen, was Gemeinschaftliches finden, was sie zusammen machen können, erfahren können.
Was können Sie uns denn so über die Anfänge des Spielens bei Menschen erzählen?
Menschen haben irgendwie schon immer gespielt. Man hat aus Brotkrumen Würfel gebastelt oder man hat Reiskörner aufs Brett gelegt. Man hat Hüpfekästchen im Sand gezeichnet. Also man hat mit einfachen Mitteln schon immer irgendwie sowas erreicht. Eigentlich so ein bisschen auch, um sich zu messen, besser zu sein, was Gemeinschaftliches zu machen, ob es jetzt eine sportliche Bewegung ist oder ein Gedächtnisspiel. Also da gibt es ganz viele Varianten.
Was Sie aber gerade beschrieben haben, ist ja dynamisch improvisiert, während es ja heutzutage sehr stark von Regeln abhängig ist.
Ja, Regeln haben sich natürlich dann irgendwann gebildet, weil die Menschen müssen sich ja irgendwie einig sein. Das ist ja heute noch so, dann sagt der eine, ach nee, da muss man einmal aussetzen oder zweimal aussetzen, dann holt man schon die Bedienungsanleitung wieder raus. Und ich denke mal, dass es dann früher so ein bisschen Probleme gegeben hat und dann fing man das irgendwie alles an aufzuschreiben. Und wie es überhaupt bei Spielzeugen oder überhaupt bei allen Sachen ist, dass die auch für das normale Bürgertum zugänglich wurden, eben auch vermittelt wurden, das fing auch alles so mit der Industrialisierung an, dass man da eine größere Produktion an Artikeln und Spielen herstellen konnte und dass es für die Leute auch erschwinglich war.
Um da mal vom Spielen zur Ausstellung selbst zu kommen, woher kommen denn die ganzen Stücke, die hier ausgestellt sind?
Wir haben einen ganz großen Fundus im Spielzeugmuseum. Davon haben wir uns natürlich bedient, weil wir sind immer bemüht, auch unsere schönen Stücke zu zeigen. Es sind sehr viele Schenkungen von Ratinger Bürgern, aber der Spielzeugverein hat auch sehr viel angekauft. Wiederum haben wir auch diverse Stücke, wo wir dann meinten, die fehlen, die sehr gravierend sind, von unseren Vereinsmitgliedern teilweise auch ausgeliehen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier ein Karl-May-Spiel von einem Vereinsmitglied und es hat auch noch Zinnfiguren. Die Reiter sind noch wirklich aus Zinn gearbeitet. So ein paar besondere Stücke halt, die sind dann auch da ergänzt worden.
Was und wen möchten Sie denn mit der Ausstellung erreichen?
Also wir versuchen immer, möglichst viele Menschen anzusprechen. Wir wollen natürlich Kinder auf jeden Fall erreichen. Wir haben ja auch hier diesen schönen Spielplatz und die schöne Umgebung. Aber uns ist auch ganz wichtig, dass jeder hier irgendwas findet. Eine Kindheitserinnerung oder was er schon mal gerne gesehen hat oder auch wo er gerne mitgespielt hat. Und dann kommt immer so der Aha-Effekt. Ne? Oh, das hatte ich auch schon mal. Und man wird so in die Kindheit versetzt. Und ja, man hat so die Kindheitsträume. Und ich finde, das gibt den Menschen doch sehr viel.
Können Sie noch mal kurz einen Überblick geben, wie sich die Gesellschaftsspiele im Laufe der Jahrzehnte verändert haben?
Wenn ich jetzt einfach mal sage, ich nehme Mensch, ärgere dich nicht Spiel. Mittlerweile haben sie Plastikfiguren, also statt Holzfiguren. Das wurde dann geändert. Man sieht auch früher, weil man nicht so viel Geld hatte. Man war froh, wenn man überhaupt ein Spiel hatte. Heute gibt es zum Beispiel ein Mensch, ärgere dich nicht Spiel zu einer Fernsehserie oder aus Holz oder aus Marmor oder aus Glas. Also es gibt so zig Varianten und da sieht man doch schon irgendwie so die Entwicklung und den Wohlstand, wie sich das Ganze so verbreitet hat.
Es schreibt sich ja auch immer eine gewisse gesellschaftliche Momentaufnahme in Gesellschaftsspiele ein. Ist das so eine These, der Sie zustimmen würden?
Dass sich dieser gesellschaftliche Wandel in den Spielen widerspiegelt, das finde ich ist wirklich eindeutig. Man sieht es auch von den Farben. Man hatte so in den 50er, 60er Jahren viele Rottöne. In den 80er, 90ern gab es viel Pink. Jetzt gibt es viel schrille Farben. Zwischendurch waren die Farben auch mal gedeckter. Also das ändert sich dann auch immer und wird auch immer so an den Zeitgeist angepasst.
Wenn dann die Gesellschaftsspiele sich auch an die Gesellschaft anpassen, kann es dann nicht auch passieren, dass Spiele einfach zu einer Verharmlosung dieser Realität werden, dass man da spielerisch etwas erlebt, was in Wirklichkeit viel komplizierter ist, zum Beispiel sowas wie Risiko. Eine Art Kriegssimulationsspiel, der gegenseitige Wettkampf, ist es vielleicht nicht einfach rein verharmlosend?
Klar, das ist der Wettkampf, aber der besteht ja irgendwo immer und der Mensch braucht auch einen kleinen Anreiz. Wenn ich jetzt zum Risiko hingehe, das ist ja wirklich ein reines Strategie-Kriegsspiel. Und gut, man kann jetzt sagen, Strategie kann man nicht nur auf Kriege hinführen, sondern auch auf andere Dinge. Allein schon, wie komme ich mit meinem Nachbarn klar? Ich muss den ja nicht unbedingt bekämpfen, aber vielleicht komme ich mit ihm gut klar. Ob es jetzt ein reines Kriegsspiel ist, das ist jetzt so die Sache. Ich würde sagen, Kriegsspiele, wir haben die Wirklichkeit und es gibt Kriege. Und ich finde, es ist wichtig, auf Kriege hinzuweisen und die nicht zu verbannen. Man muss schon den Fokus irgendwie so darauf leiten, finde ich, dass sowas auch passieren kann. Also bei den Erwachsenen. Bei den Kindern wäre ich immer noch ein bisschen vorsichtig, weil die wissen noch nicht so richtig, was Krieg ist. Ne? Also man muss sich wirklich auseinandersetzen. Das ist also so ein Thema, was ein bisschen schwierig ist.
Also dass man auch spielerisch dann die Möglichkeit hat, sich mit solchen Sachen auch auseinanderzusetzen.
Man muss es ein bisschen vorsichtig angehen, auch nicht zu verschönern, weil ein Krieg, auch wenn einer krank ist, das ist bedrohlich, man muss daran arbeiten. Aber man muss es ja auch lernen. Aber natürlich auch nicht sagen, ich baller jetzt da rum und da ist einer tot und ich kann das resetten und er steht wieder auf. Das muss man auch verstehen.
Gibt es neue Trends in der Spielewelt?
Ja, es gibt immer sehr viele Trends. Man sieht schon, wenn man hier durch die Ausstellung geht, also diese normalen Brettspiele, Puzzlespiele, Strategiespiele, alles so mit Papier, Pappe und so weiter. Und dann fängt schon an, ja, der magische Roboter, das funktioniert dann mit Magneten, dass man technisch wird. Dann die leichten elektronischen Spiele mit Batterie, da kann man dann Fragen und Antworten mit einem Stift so reinpieken und da sieht man, leuchtet, das ist das richtig oder falsch, die Antwort. Und jetzt haben wir hier in der Ausstellung natürlich auch Spielekonsolen, also dass wir wirklich zur Technik hingehen. Und man darf das auch nicht verbannen, das gehört zu unserem Leben auch dazu, so wie jeder Rechner. Wenn ich mein Kind davon fernhalte, kommt es im Leben auch nicht mehr klar. Aber es gibt ja auch die positiven Dinge. Und man kann auch Computerspiele, Telespiele, auch man kann sich vernetzen, man kann das in der Gruppe spielen. Also die Möglichkeit gibt es ja auch.
Noch eine abschließende Frage. Haben Sie ein Lieblingsexponat in dieser Ausstellung?
Ein Lieblingsexponat ist immer sehr, sehr schwierig, aber ich persönlich mag also sehr gerne so Brettspiele, ne? So die einfachen Brettspiele, die man so immer spielt, Mensch, ärger dich nicht, spiele ich gerne, Kniffel finde ich toll, das sind auch so meine Lieblingsspiele und Kartenspiele finde ich faszinierend. Ne?
Radio 360 Grad.
Ah. Ime doma mi viche, ime doma mi viche, mi viche me lo doma yo.
Wir sind zurück beim Thema Gesellschaftsspiele. Wie wir bereits im Interview gehört haben, begleiten Spiele die Menschheit schon seit ihren Anfängen. Jede Epoche hat ihre eigenen Klassiker, damals wie heute. Deshalb stellen wir euch jetzt eine Auswahl der wichtigsten Spiele der Menschheit vor. Wir beginnen mit
Mancala 6000 vor Christus,
Schach 600 nach Christus,
Go 735 nach Christus,
Domino 1200 nach Christus,
Mensch ärger dich nicht 1914,
Scrabble 1933,
Monopoly 1935,
Spiel des Lebens 1960,
Uno 1971,
Kniffel 1972,
Der Zauberwürfel 1974,
Scotland Yard 1983,
Tetris 1984,
Der Gameboy 1989,
die erste PlayStation 1994,
Siedler von Catan 1995,
Die Sims 1 2000,
Minecraft 2009,
GTA 5 2013,
Fortnite 2017,
Mario und Luigi Brothership 2024.
Radio 360 Grad.
Das war's mal wieder von Radio 360 Grad.
Heute habt ihr etwas darüber erfahren, warum Menschen spielen, wie sich Spiele im Laufe der Zeit verändert und entwickelt haben und welchen Einfluss sie auf uns haben.
Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt die Ausstellung auch gerne mal selbst besuchen. Sie geht noch bis zum Oktober 2025 im Ratinger Trinsenturm, Wehrgang 1. Wir hören uns bald wieder mit einem neuen Thema.
Zweimal am Tag sagt er mir Hallo. Allgegenwärtig. Und die Anzahl seiner hirnlosen Jünger vermehrt sich gefährlich.